Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Diego Schwartzmann und Dominic Thiem spielen das Match des Jahres, das bisherige Match des Jahres wohl. Nadia Podoroska und Iga Świątek werden ein Halbfinale bilden, was so vorher wahrscheinlich noch nie jemand gehört hat. Und Rafael Nadal überlebt in der Late-Night-Late-Night-Session gegen Jannik Sinner. Herzlich willkommen heute zu einer Piano-Ausgabe von Chip and Charge, unserem Daily-Podcast hier zu den French Open auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir werden ein bisschen ruhiger und leiser heute sein, wie zum Beispiel bei den US Open Dailies, weil hier auch Menschen schlafen. Wir haben keine Studios, deswegen deswegen nehmen wir hier ein bisschen leiser auf. Wir müssen über ein Match sprechen, was sich heute zugetragen hat auf dem Philipp Chatrier, was die meisten wohl so schnell nicht vergessen werden, was wir da erlebt haben. Das war das Match zwischen Diego Schwartzmann und Dominic Thiem. Wenn man nur die nackten Zahlen betrachtet, dann sieht man am Ende 374 Punkte wurden zwischen den beiden ausgespielt. Diego Schwartzmann hat nach über 5 Stunden mit 7:6, 5:7, 6:7, 7:6 und 6:2 gewonnen. Wir wussten vorher, dass das ein Matchup sein kann, was sehr komplementär ist, wo zwei Spielstile aufeinandertreffen, die gutes Tennis eigentlich fast schon garantieren können. Was dann daraus wurde, auch trotz und viele Unforced Errors, war ein epischer Brocken. Ich glaube, das können wir sagen. Und wir reden immer davon bei Grand Slams, wir brauchen dieses eine Match, über das man noch lange redet. Hier haben wir es bekommen.
Ja, und ich würde für das Match, weil ja eben auch auf Twitter, glaube ich, so ein bisschen die Diskussion war, wie gut war das jetzt wirklich, weil die Qualität nicht immer herausragend war. Es war ein Ereignis. Und ich glaube, das können wir zusammenfassend sagen. Und dann ist vielleicht auch nicht mal wichtig, ob jetzt in 4,5 dieser 5 Stunden auf absolut überragendem Niveau gespielt wurde. Es gab Zitterphasen von beiden Spielern. Es gab Teile, wo Dominic Thiem wirklich platt aussah. Es gab Teile, wo Diego Schwartzmann die Nerven weggeworfen hat. Aber wenn man alleine den Teil betrachtet, sagen wir mal, ab Anfang, Mitte des vierten Satzes, bis der dann entschieden war, das war ganz großes Tennis im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist wahrscheinlich das Match, das dieses Turnier prägen wird, es sei denn, wir bekommen zum Beispiel noch Djokovic-Nadal im Finale und dann gewinnt Djokovic oder es dauert 5 Stunden, dann würde es das hier wahrscheinlich überstrahlen, aber so ist es ein Match, zu dem ja auch viele Fäden in den letzten Jahren zusammengelaufen sind. Ich meine, Schwartzmann, den kennen wir jetzt seit einigen Jahren, der war nicht der Schnellstarter auf der Tour, aber er hat sich wirklich zu diesem Moment hingearbeitet. Wir haben Dominic Thiem, der gerade sein erstes Grand-Slam-Turnier gewonnen hat, der eben nicht enttäuscht hat im nächsten Turnier. Ich glaube, das können wir sagen. Er war keiner der Kandidaten, der gleich im ersten oder zweiten Match rausgeflogen ist. Es hat eine unglaubliche Energieleistung eines Ball-Top-Ten-Spielers gebraucht, um ihn hier rauszunehmen.
Es hat, ja, nächste Woche ist Diego Schwartzmann hier Top-Ten-Spieler zum ersten Mal in seiner Karriere. Wir müssen das gleich noch ein bisschen einordnen, was das auch für Diego Schwartzmann bedeutet. Aber lass uns mal ein bisschen durch das Match gehen. Der erste Satz war schon auf sehr hohem Niveau geführt. Es gab zwischendurch immer mal wieder Phasen, was du gerade gesagt hast, wo Diego Schwartzmann nervös wirkte, wo dann auch Dominic Thiem ein bisschen platt wirkte. Dominic Thiem hat gesagt, sein Tank ist sicherlich nicht mehr voll. Und das hat man auch gemerkt. Am Ende hat man es dann wirklich gemerkt, dass er dann auf Reserve lief. Aber insgesamt konnte man von der ersten Sekunde an sehen, dass die beiden sich hier nichts schenken wollten und vor allen Dingen, was ich eben sagte, dieses Komplementärspiel. Du hast diese Topspins, diese mit dieser unglaublichen Kraft, mit der Nadal spielt und auf der anderen Seite hast du jemanden wie Diego Schwartzmann, der körperlich tatsächlich eingeschränkt ist, dadurch, dass er nur 1,70 groß ist, dass er nicht den großen Aufschlag hat, sondern dass er sich andere Dinge überlegen muss, wie er seine Gegner besiegt, der nah an der Grundlinie stand, die Bälle im Steigen nahm und dadurch dann auch Dominic Thiem dann immer wieder beschäftigte und dann den ersten Satz mit 7:6 gewonnen hat, nach mehr als einer Stunde. Da war schon so abzusehen, das könnte hier heute eine wirklich lange Geschichte werden, wenn nicht Dominic Thiem sein Level wirklich stark anhebt, weil Diego Schwartzmann konnte mit all den Dingen sehr gut mithalten.
Ja, jemand hatte ja zu Recht auf Twitter gewitzelt. Ich habe es leider gerade nicht mehr nachgeguckt, wer, dass ich jetzt bestimmt wieder sage, das Match kann man in nix Phasen unterteilen. Wenn man hier eine Phase rausholt, dann war es eine Phase des Abtastens. Was mir aus dem Anfang des Matches vor allem in Erinnerung geblieben ist, ist diese Kombination, die Slice-Rückhand von Dominic Thiem gegen auch was immer Diego Schwartzmann damit probiert hat. Also ob er dann die Rückhand umlaufen hat, um zu gucken, dass er mit der Vorhand Tempo macht, um zu gucken, dass er, wie er da mit der Rückhand umgehen kann. Da hatte ich das Gefühl, das hat Thiem aus zweierlei Gründen gemacht. Natürlich A, um mal zu testen, was geht heute, wie sind die Grundschläge von Schwartzmann drauf, aber wahrscheinlich auch, um ein bisschen seine Position im Match zu finden. Denn ich hatte das Gefühl, Dominic Thiem hat die 5 Sätze von vorgestern schon in dieses Match mit reingenommen. Und er wirkte im Match vorgestern einfach mental ein bisschen erschöpft. Ich gehe davon aus, dass er das körperlich eigentlich immer durchstehen kann. Aber da wirkt er mental erschöpft. Und wie zeigt sich das bei Thiem? Indem er ungeduldig wird. Und er war abseits dieser Slice-Rückhand heute ungeduldig. Das hat ihn dann am Ende auch den ersten Satz gekostet. Denn er war eigentlich der bessere Spieler. Er hatte Chancen, ich glaube beim 3-3 und 4-4, hat er sich Möglichkeiten gegeben, um diesen Satz zu entscheiden. Aber abseits des Slice-Rückhand wirkt er da eben für mich ein bisschen verloren. Wie soll er umgehen mit Schwartzmanns hohem Niveau, wo Schwartzmann wirklich tiefe, harte Bälle gegangen ist und Thiem zu schnell den Abschluss finden wollte und sich dann eben so ein bisschen hat zurückfallen lassen auf diesen Slice.
Das sind übrigens zwei Dinge, die mir auch aufgefallen sind. Dieses ständige Umlaufen von Schwartzmann mit der Vorhand, also dass er in diese Vorhand kommen konnte, und dieser Slice von Dominic Thiem. Beide Dinge wurden abgestellt von den Spielern irgendwann. Irgendwann hat Dominic Thiem deutlich aggressiver die Rückhand gespielt, zwischendurch ja auch beidhändig. Er hat zwei oder dreimal hat er die Rückhand beidhändig gespielt, damit er sie Topspin spielen kann. Und Diego Schwartzmann ist nicht mehr jeden Ball umlaufen mit der Rückhand, weil er auch dann gemerkt hat, Mensch, das ist ein ganz schön kraftraubender Stil. Ich muss jetzt zwischendurch mal mit der Rückhand mal was probieren und was machen. Das wurde im Laufe des Matches abgestellt. Und es war dann durchaus ein offeneres Spiel. Aber die ersten anderthalb Sätze hatte ich auch das Gefühl, dass das auf der einen Seite mit dem Slice aufgebaut wird von Dominic Thiem, auf der anderen Seite mit dieser umlaufenden Rückhand von Diego Schwartzmann.
Ja, wir dürfen eben auch nicht vergessen, müssen wir sowieso für alle Matches heute sagen, der Wind war ein Faktor.
Ja.
Und er hat sicherlich dazu beigetragen, dass sich Thiem das entschieden hat, auch so zu machen mit der Slice-Rückhand. Aber es war am Anfang sehr auffällig. Und ich würde dir zustimmen, es ist dann graduell weniger geworden im Laufe des Matches. Man hat es dann ja im Mitte vierten, im fünften dann sehr wenig noch gesehen im Vergleich zum Anfang des Matches. Auch weil Thiem wahrscheinlich merkt, okay, also wenn ich das mache, dann spiele ich heute 7 Stunden und nicht 5 Stunden. Und das hätte wahrscheinlich eher auch nicht mehr gehen können. Und es war jetzt schon einigermaßen effektiv, aber es war jetzt kein matchentscheidender Faktor für mich am Anfang. Und daher hat er sich dann wahrscheinlich schon entschieden, hey, das lasse ich irgendwann sein. Und hat sich dann doch noch darauf besonnen, dass er ja auch andere Fähigkeiten hat. Der englische Kommentator, ich weiß jetzt nicht, wer es war, aber mit dem ich es geguckt habe, der hat sehr gerne die ganze Zeit erzählt davon, dass Dominic Thiem quasi durch die Novak Djokovic-Schule in diesem Jahr gegangen sei und für ihn sei jetzt wichtig, in den entscheidenden Momenten keinen Fehler mehr zu machen und es ginge nur noch darum, den Ball drin zu halten. Das stimmte vielleicht am Anfang auch so, aber Thiem hat sich dann schon irgendwann entschieden, zumindest ein bisschen mehr zu wagen.
Ja, wir müssen über zwei Spielstände dann ja auch sprechen, weil Dominic Thiem gewann in den Sätzen 2 und 3, jeweils mit 5-7. Und diese in beiden Sätzen hatte Diego Schwartzmann 5-4 Führung und es stand 30-15. Und er hatte beide Mal in genau diesem Spielstand hatte er einen Ball, den er hätte bringen können. Im zweiten Satz war es meiner Meinung nach ein Stop, den er ins Netz gesetzt hat, oder ein Volley, den er ins Netz gesetzt hat. Bei dem dritten Satz war es dann ein Ball die Linie entlang, den er ganz knapp daneben gesetzt hatte. Er hätte sich Satzbälle in beiden Sätzen holen können. Wie José Morgado, der portugiesische Journalist, hinterher sagte, irgendwann im Ende des dritten Satzes, Anfang des vierten Satzes, hatte Schwartzmann zu seiner Bank rübergerufen, ich hätte hier schon aufs Match aufschlagen können und liege hier 2-1 Sätze zurück. 5-7, 6-7 verlor er die beiden Sätze. Und ich hatte schon gedacht, oh Gott, Schwartzmann träumt schlecht heute Nacht von diesem Spielstand 5-4, weil das waren diese, von denen man immer spricht, von den Big Points. Das waren die Big Points, die Schwartzmann dann nicht gemacht hat. Und Thiem hat sie sich dann geholt. Und ich habe tatsächlich gedacht, nach dem dritten Satz, als Schwartzmann den auch hätte gewinnen können, diesen Satz, da habe ich gedacht, jetzt zieht Thiem davon.
Ja, es war ja auch anzunehmen, dass das passieren würde, weil Schwartzmann hatte man das Gefühl, zu dem Moment alles versucht hatte, dahingehend alles versucht hatte, dass er sich in die Situation gebracht hatte, diese Punkte eigentlich nur noch beenden zu müssen. Und er ist ein sicherer Spieler, auch dafür, wie flach er eigentlich spielt, wie viel Tempo er gehen kann, trotz seiner Körpergröße. Dafür ist er ein sicherer Spieler. Und dass er die Bälle ja so vergibt, und sie sind mir auch noch im Kopf, das war, ich wollte gerade sagen, überraschend. Vielleicht ist es nicht überraschend, wenn man in so einer Situation ist. Ich meine, für ihn ist es auch eins der zwei, drei größten Matches seines Lebens gewesen. Er hat jetzt zum ersten Mal ein Halbfinale eines Grand Slams erreicht. Da kann es einen vielleicht nicht überraschen. Aber es war dann natürlich auch schon, wenn man dann nochmal so den Kontext aufmacht, was Team in diesem Jahr geleistet hat, Finale Australian Open, Sieger bei den US Open, hier trotz offensichtlicher ja, Müdigkeit oder Erschöpftheit wirklich einen Gegner so an den Rand einer Niederlage gebracht, dann hat Schwarzmann hier halt schon härteste Arbeit leisten müssen gegen einen der besten Spieler, den es im Moment auf der Tour gibt.
Worüber wir noch gerade mal sprechen können, ist, wie Diego Schwartzmann seine Matches gewinnt. Er hat keinen guten Aufschlag. Zwischendurch hatte er Aufschläge mit 114 km/h, die er rübergebracht hat. Und Dominic Thiem hat sie nicht angegriffen. Dominic Thiem konnte sie dann auch gar nicht angreifen. Wir haben immer darüber gesprochen, dass Diego Schwartzmann einer der besten Return-Spieler ist. Aber er muss ja auch seine Aufschlagspiele durchbringen. Und das hat er ja über die gesamten 5 Sätze relativ gut gemacht, auch wenn es zwischendurch immer mal wieder Breaks gab. Aber dass Diego Schwartzmann mit seiner ganzen körperlichen Unterlegenheit, und das muss man jetzt nochmal sagen, mit 1,70, dass er gegen diese Leute, die 1,85, 1,90 sind, so gut mithalten kann und dass er die Mittel hat, das jetzt zu gewinnen, solche Matches zu gewinnen, das ist ja erklärungsbedürftig.
Ja, und die 1,70, die sind dann mit den, wie hießen diese Schuhe in den 90er Jahren?
Buffalos.
Mit den großen Sohlen.
Die Buffalos.
Ja, das würde ich sagen, ist Diego Schwartzmann 1,70. Also ich mag das in Frage stellen, nachdem ich ihn auch schon in Persona gesehen habe. Ja, er hat auch in diesem Match, ich schaue jetzt mal, 46% der Punkte gegen den Aufschlag von Thiem gewonnen. Und das ist gegen Thiem, der jetzt nicht der allerbeste Aufschläger der Tour ist, aber der ein sehr, sehr solides Surf hat, einfach ein Wahnsinnswert. Und das ist natürlich auch, was Schwartzmann auszeichnet seit Jahren. Er ist wirklich in diesen Statistiken gewonnene Punkte gegen den Aufschlag, also ersten und oder zweiten Aufschlag, ist eigentlich immer in den Top 5 zu finden. Da legt er die Grundlage. So wie andere die Grundlage legen mit easy gewonnenen Aufschlagspielen, legt er da die Grundlage, um seinen Gegner zu nerven, in unsichere Situationen zu bringen. Und dann hat er aber eben auch härtestens gearbeitet bei seinen eigenen Aufschlagspielen und geht da eigentlich auch mit vernünftigen Werten raus. Vielleicht hat er ein bisschen Glück gehabt, das Thiem selber nur 59% der ersten reinbekommt und er kriegt 66 rein. Das kann am Ende schon ein entscheidender Faktor sein. Aber er hat mehr als 50% der eigenen Punkte beim Aufschlag gewonnen. Und das ist bei solchen Bedingungen für einen Spieler wie Schwartzmann einfach ein guter Wert.
62% nach dem ersten Aufschlag hat er gewonnen. Genauso viele Punkte übrigens wie Dominic Thiem nach erstem Aufschlag. Und Dominic Thiem hat einen deutlich besseren Aufschlag als Diego Schwartzmann. Und worüber ich noch einmal gerade sprechen wollen würde, ich habe eben schon gesagt, dass wir 374 Ballwechsel hatten. 119 davon haben mehr als 9 Schläge gehabt. Also es war wirklich dieses Armdrücken, von dem wir so häufig sprechen.
Ja, und es waren natürlich so die klassischen Ballwechsel dabei, die man erwarten würde, also viel Cross gespielt, mal auf Sicherheit gehen und so, aber es war ja eben auch ein Match, in dem gerade auch Thiem ordentlich sprinten musste. Also Schwartzmann hat ja auch alles rausgeholt, was man dort erwarten würde. Netzangriffe, Stopp-Bälle, Winkel, ja, das ist ja das Erstaunliche an ihm. Er kann ja wirklich einfach mit hoher Sicherheit quasi jede Zone auf dem Court anspielen. Und nachdem Thiem ja in der vorherigen Runde auch schon einen hatte, der das mit ihm nicht auf so hohem Niveau gemacht hat, aber auch mit ihm gemacht hat, war das jetzt wahrscheinlich wirklich so ein bisschen der Marathon nach dem Marathon.
Ja. Schwartzmann gewann den 4. Satz im Tiebreak mit 7-5 und dann lief Dominic Thiem auf Reserve. Den 5. Satz hat Diego Schwartzmann mit 6-2 gewonnen. Hinterher gab es eine sehr, sehr nette Szene am Netz, wo die beiden ja nochmal so ein paar Sekunden über das Match gesprochen haben und sogar Dominic Thiem schon wieder lachen konnte. Dominic Thiem hat überhaupt keinen Grund, in irgendeiner Weise enttäuscht zu sein. Er ist der einzige Spieler, der es dieses Jahr geschafft hat, in allen 3 Grand Slams ins Viertelfinale zu kommen. Er hat das Finale erreicht bei den Australian Open. Er hat das Turnier bei den US Open gewonnen. Hier war, wie gesagt, einfach der Tank leer und Diego Schwartzmann zieht ins Halbfinale ein und zieht auch in die Top 10 ein. Und da steht er ab nächster Woche. Und Diego Schwartzmann hat einen Sandplatz-Run. von dem aus, also seinetwegen müssen wir diese Sandplatzsaison nicht absagen bzw. abbrechen nach diesem Turnier.
Nee, obwohl er erstaunlich gut ist, auch auf Hardcourts.
Ja.
Also er ist jetzt niemand, der komplett abfällt. Er ist jetzt kein Rasengott, aber abseits davon ist er schon relativ lange nah an den Top Ten ran. Ich meine, er profitiert natürlich so ein bisschen davon, dass einige Spieler im Moment nicht so häufig spielen, aber er hatte sich ja auch schon in Vor-Corona-Zeiten sehr nah an die Top Ten rangearbeitet. Und ich weiß nicht, ob er da jetzt ein paar Jahre stehen wird, wahrscheinlich eher nicht. Aber er hat sich wirklich so ein kleines Lebenswerk geschaffen mit dem Einzug in die Top Ten. Und ich meine, vor ein paar Jahren war er so ein bisschen eine der, ja, war schon so eine leichte Lachfigur. Einfach weil er so klein war, weil er nicht wirklich überragend war, weil er sich schon ziemlich auch auf den Challenger gequält hat und sich dann langsam über die kleineren Turniere, die kleineren ATP-Turniere hochgespielt hat. Und er ist irgendwann so ein Kultheld geworden, aber das war er nicht immer.
Diego Schwartzmann hat jetzt die größte Aufgabe, die das Herrentennis im Sandplatzbereich zu bieten hat, vor sich. Und das ist das Match gegen Rafael Nadal. Rafael Nadal hat in der Late-Night-Session gegen Jannik Sinner gewonnen. Es war ein Kampf bei 6, 7 Grad Außentemperatur, bei windigen Bedingungen, bei Nieselregen und insgesamt, glaube ich, wollten alle nicht so gerne auf dem Platz sein, aber Rafael Nadal hat sich durchgesetzt. Philipp, wir können sagen, dass Jannik Sinner sehr gut mitgehalten hat, aber wenn man auf diesem Niveau spielt, dann muss man seine Chancen auch nutzen. Robin Söderling 2009, der hat seine Chancen damals genutzt. Jannik Sinner hatte die Chancen, aber hat sie leider nicht genutzt. Na, leider nicht, aber er hat sie nicht genutzt.
Ja, und die entscheidende Szene ist da dann einfach schon Ende des ersten Satzes. Er schlägt auf den ersten Satz auf. Er ist im ersten Satz mindestens ebenbürtig, würde ich sagen, mit Rafael Nadal. Rafael Nadal merkt sehr früh, oder das wusste er natürlich auch schon vorher, dass er Probleme haben wird, mit der Vorhand hier Sinner wegdrücken zu können. A, weil die Bedingungen nicht dafür sorgen, dass der Ball sonderlich hoch abspringt. B, weil Sinner die Bälle sehr früh nimmt. Und C, weil Sinner natürlich ein unglaublich stoischer Typ ist. Der lässt sich zumindest nach außen sehr selten aus der Ruhe bringen. Und trotzdem, als es dann so richtig drauf ankam, die letzten zwei Punkte vor allem bei 6-5 aus seiner Sicht, es steht 40-40, hat gerade einen Breakball abgewehrt, auf fantastische Art und Weise, und dann verliert er halt doch zwei Punkte, wo ihn Nadal dann halt doch so ein bisschen wie so ein Boss über den Platz schickt, wo er ein bisschen mehr Spin in die Vorhand bekommt, ihn ein bisschen weiter nach ausdrücken kann, wo er dann die Vorhand die Linie entlang schicken kann. Und natürlich kann man jetzt in der Theorie sagen, okay, das hätte Sinner wahrscheinlich so lösen müssen oder so lösen müssen. Aber es ist da dann die Frage, ob da noch Taktik und Wissenschaft und alles hilft oder ob das dann nicht einfach Nadal ist und ob man dann nicht an einem bestimmten Punkt an Nadal zerschellt. Und Sinner hat hier sicherlich eine kleine Hilfe durch die Bedingungen einfach bekommen, weil, sagen wir, wenn das im Mai stattfindet und sind 27 Grad Außentemperatur, dann holt er wahrscheinlich, keine Ahnung, 6 Spiele am Ende des Matches. Und auf einem schnellen Hardcourt holt er vielleicht sogar den Sieg. Aber auf Bedingungen, die Nadal nicht ideal lagen und ihm relativ gut, hat er gut mitgehalten. Aber es fehlt dann eben doch noch ein klein bisschen was zum besten Sandplatzspieler aller Zeiten.
Was wir allerdings tatsächlich nochmal gerade besprechen könnten, ist diese Geschichte mit den warmen Temperaturen und mit dem, dass Rafael Nadals Topspin nicht angenommen wird vom Platz. Er hat eine unglaublich hohe Rotationszahl, was dem Topspin gerade auf der Vorhand angeht. Und wir haben mal mit Philipp Kohlschreiber drüber gesprochen. Der hat damals gesagt, ja, er spielt ja auf die Vorhand 3 oder 4 Mal und irgendwann tut dir die Schulter weh. So, mit so einem Druck kommt dieser Ball dann bei wärmeren Temperaturen. Bei kälteren Temperaturen springt dieser Ball nicht so hoch ab. Und der Ball ist ja naja auch ein neuer, ist nicht mehr der Barbolat-Ball, ist ein Wilson-Ball dieses Mal, der dann auch so ein bisschen schwerer ist, der die Feuchtigkeit aufnimmt, der sehr schnell aufgeht, und dann kommt dieser kalte Platz dann noch dazu, der dann auch diesen Spin nicht aufnimmt, und so spielte er im ersten Satz vor allen Dingen dann auch immer in Jannik Sinners Sweet Spot auf der Rückhand, und Jannik Sinner konnte mit seiner Rückhand tatsächlich immer dagegen halten. Irgendwann wurde dann der Druck dann aber doch so ein bisschen zu groß von Rafael Nadal, aber bis dahin haben wir ein völlig untypisches Spiel gesehen, weil jemand ein Gegner von Rafael Nadal auf Sand, der auf der Grundlinie stehen bleiben kann und immer die Bälle wieder normal nehmen kann. Das sehen wir maximal noch von Djokovic, aber mehr auch nicht.
Ja, Djokovic, vielleicht einen Wawrinka. Federer konnte es jetzt zum Ende seiner Karriere immer besser auf der Rückhand, aber nicht auf dem Sand. Das ist schon eher selten. Und Sinner ist natürlich ein herausragendes Talent, weil er ja alles mitbringt. Er ist ein guter Athlet, er hat eine sehr gute Technik. Er erinnert so an einen sehr großen Davydenko. Und Davydenko hat ja zum Beispiel Rafael Nadal auch immer unter Druck gesetzt, weil er die Bälle so früh nehmen konnte. Und er hat eben wirklich die Stoische. Und das ist für mich etwas sehr Beeindruckendes. Er scheint so, als wenn er sich nicht wirklich aus der Ruhe bringen lässt. Das Problem ist, auf der anderen Seite steht eben auch jemand, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Man könnte jetzt ja auch sagen, ja gut, warum stellt der Nadal denn sein Spiel nicht um, wenn er merkt, dass das nicht läuft, ja, weil der Nadal hier sein 100. Match in Roland Garros spielt und weil er weiß, irgendwann kriege ich sie eigentlich alle. Also, wenn er jetzt so gegen Djokovic spielt im Finale, dann wird Djokovic wahrscheinlich den ersten Satz 6-2 gewinnen, aber wer gewinnt sonst den ersten Satz wirklich gegen ihn? Und da wird sich Nadal sogar wahrscheinlich durch die Art und Weise, wie dieser erste Satz eigentlich gegen ihn lief, auch noch bestätigt fühlen, weil er sagen wird, ja, ja, aber am Ende habe ich ihn halt gewonnen. Und so glaube ich, operiert der Nadal.
Es ist erstaunlich. Auf jeden Fall hat Rafael Nadal dieses Match gegen Jannik Sinner gewonnen und trifft jetzt im Halbfinale auf Diego Schwartzmann. Diego Schwartzmann kann sich bei allem, was er hat, nur bedanken, dass er jetzt 2 Tage Ruhe hat und Regenerationszeit, oder?
Ja, und ich meine, Schwartzmann hat natürlich in Rom gegen Nadal gewonnen. Ähnliche Bedingungen, war auch relativ kühl, war ein Freitagabend. Ich glaube nicht, dass sich das hier wiederholen wird. Ich sehe ihn keine 3 Sätze gegen Nadal gewinnen, da wäre ich wirklich höchst überrascht. Aber ich denke, dass er das körperlich schaffen sollte und eigentlich glaube ich auch als Typ sollte er mental fit genug da reingehen. Aber Nadal, ja, also ich sehe ihn immer noch nicht unbedingt gegen Djokovic das Finale gewinnen, aber ich sehe ihn auch nicht gegen irgendwen anderen hier verlieren.
Ich im Moment auch nicht. Also tatsächlich fehlt mir im Moment da auch so ein bisschen die Fantasie. Wir werden sehen. Gleich werden wir über die Damen sprechen und dann werden wir auch noch über die Doppelwettbewerbe sprechen. Hier bei den French Open, bei den Damen haben wir ein Halbfinale, was so niemand vorhersehen konnte. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Das gleich hier bei Chip and Charge und unserem Tour de Jour zu den French Open auf meinsportpodcast.de.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Die Damen haben heute ihre Halbfinalistinnen ermittelt und das waren Nadia Podoroska und Iga Świątek. Und wer das vorher im Halbfinale hier getippt hat, dem kann ich dann jetzt auch nicht mehr helfen. Der müsste jetzt eigentlich eine ganze Menge Geld gewonnen haben. Iga Świątek hat gegen Martina Trevisan mit 6:3 und 6:1 gewonnen. Nadia Podoroska hat gegen Elina Svitolina gewonnen mit 6:2 und 6:4. Und lass uns erst über die größere Überraschung sprechen. Das ist nämlich der Sieg von Nadia Podoroska gegen Elina Svitolina, die seit, wer war es? Nicht Gisela Dulko, sondern, wer hat 2000... Ja.
Paola
Suárez. Paola Suárez, zum ersten Mal als Argentinierin wieder das Halbfinale eines Grand Slams erreicht. Und Podoroska hat es geschafft gegen Elina Svitolina. 6:2, 6:4. Und bevor ich die Leistung würdige von Nadia Podoroska, möchte ich sagen, wow, was für eine vertane Chance für Elina Svitolina, die meiner Meinung nach sehr eindimensional gespielt hat und die keinen Plan B hatte gegen das Spiel von Nadia Podoroska heute.
Ja, also ich meine, ich hatte sie nach dem letzten Match, habe ich gesagt, sie ist für mich die Favoritin und das hat sie in keinster Weise bestätigt. Ich meine, die Zahl, die hier alles zusammenfasst, einmal das Serve gehalten im ganzen Match, 8-mal das Break kassiert, ist eine Vollkatastrophe. Und genau so hat sie gespielt und natürlich haben die Nerven da eine Rolle gespielt, aber du hast schon gesagt, da war auch kein Plan B, war zumindest nicht der Hauptplan A, war die Frage. Und Podoroska hat sehr solide gespielt, das müssen wir einfach sagen. Was hat sie ausgezeichnet? Sie hat quasi immer den richtigen Schlag untergebracht. Sie hat die offenen Stellen des Courts gesehen, hat dort sicher den Ball reingebracht. Sie wusste, wann die Zeit ist, anzugreifen. Sie hat gut retourniert und sie hat trotzdem ja, eine sehr einfache Chance bekommen von Svitolina, die eben wirklich untergegangen ist, weil sie alles nur zurückgelöffelt hat. Und sie hat Fortschritte in den letzten Jahren gemacht, wo man sagen kann, ja, sie ist in der Defensive eine der Top-5-Spielerinnen oder so. Aber sie ist eigentlich eben in der Lage, gerade über die Vorhand mehr zu machen. Ihr Aufschlag ist besser als das, was wir heute gesehen haben. Und sie hat sich den Schneid abkaufen lassen von, ja, der Nummer 139, 133 der Welt. Müsst ihr jetzt natürlich wissen, aber ja, es hätte so nicht passieren dürfen.
Es hätte
131.
So, ja, es hätte so tatsächlich nicht passieren dürfen. Und da habe ich auch damit gerechnet, dass sie einen anderen Spirit an den Tag legt, weil sie hat sich relativ kampflos dann auch in dieses Match ergeben und Podoroska hat ihre Chance genutzt und Podoroska ist ja vielleicht dann auch so ein bisschen die Situation, die sie nicht in irgendeiner Weise überfordert. Da waren keine 13.000 Menschen heute auf dem Philippe Chatrier, da waren knapp 1.000, es war windig, es war kalt, es fühlte sich vielleicht sogar an wie ein Challenger im Oktober irgendwo in Südeuropa. Von daher, sie musste überhaupt nicht aufgeregt sein oder so. Dieser Faktor Zuschauer, der wird ja noch so ein bisschen zu wenig hier dann auch betrachtet, dass viele Matches dann ja auch mit Zuschauern vielleicht anders ausgehen würden. Darüber kann man ja auch sprechen. Und Podoroska hat das gar nicht auf sich zukommen lassen und gar nicht an sich rankommen lassen. Und das hat mich sehr beeindruckt heute. Und was sie dann mit den Returns zum Beispiel gemacht hat, beim Aufschlag von Svitolina, den sie immer wieder um die Ohren gehauen hat, das fand ich bemerkenswert gut. Und Podoroska, die ja tatsächlich noch letztes Jahr auf Challengern gespielt hat, die dieses Jahr noch auf Challengern gespielt hat, steht auf einmal im Halbfinale dieses Grand Slams und die erste Gratulantin war Gabriela Sabatini, der zweite Gratulant war dann Juan Martín del Potro. Also das ist eine richtig große Nummer da im argentinischen Tennis.
Ja, völlig zu Recht. Vor allem, wir haben jetzt darüber gesprochen, die Zuschauer sind Faktor und ein anderer Faktor ist, dass hier eine Quali gab. Ja. Wäre es wie bei den US Open, hätte sie ja nie eine Chance bekommen, hier reinzukommen. Ähnlich wie Martina Trevisan im anderen Match. Und ich glaube, hier würde sich wirklich ja nochmal ein Vergleich der Zahlen anbieten, weil er unterstreicht, worüber wir gerade gesprochen haben. Am Ende des Matches hatte Svitolina 64% erste Aufschläge drin, Podoroska hatte 63 drin. Podoroska gewinnt dahinter 49% der Punkte, ist nicht gut, aber Svitolina gewinnt nur 33% der Punkte hinter quasi derselben Anzahl von ersten Aufschlag. Das ist gar nicht gut. Und so geht es dann weiter. Und das war eben das Enttäuschende, dass Svitolina einfach eine sehr schwache Leistung gebracht hat und dass Podoroska wirklich in der Lage war, sie so einfach abzukochen. Und wie gesagt, Podoroska bitte nicht unterschätzen. Die hat ein sehr gutes Niveau für eine, wo ist jemand einzuordnen? Wahrscheinlich ist sie vom Niveau so eine Top-50-Spielerin. Hat ein gutes Match für eine Top-50-Spielerin gespielt. Svitolina hat ein sehr schwaches Match für eine Top-5-Spielerin gespielt. Und Podoroska, das sieht alles sehr rund aus. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie wird sie das transportieren können in die nächsten Wochen? Und ich meine, sie hat hier noch eine Chance, die French Open zu gewinnen, auch wenn sie jetzt im Halbfinale natürlich klare Außenseiterin ist gegen die noch verbliebenen Spielerinnen. Aber das ist eine gute Spielerin. Der Anspruch von Svitolina muss natürlich trotzdem anders sein.
Top 50 ist Nadia Podoroska jetzt schon. Und mal gucken, ob sie im Halbfinale gegen Iga Świątek nochmal so eine Leistung aufbringen kann. Iga Świątek hat heute zum ersten Mal in diesem Turnier die Favoritenrolle inne gehabt. Und zwar die klare Favoritenrolle gegen Martina Trevisan. Eine ähnliche Spielerin wie Nadia Podoroska, die auch über die Qualifikation gekommen ist hier und die ihre Zeit komplett genossen hat und die ihre Chance beim Schopfe gepackt hat. Und Iga Świątek musste nach ihrem Sieg gegen Simona Halep, musste sie mit den Erwartungen leben. Und mit den Erwartungen ist sie sehr, sehr gut umgegangen. Nach einem eher langsamen Start, wo sie dann am Anfang dann auch noch mit Break zurücklag, aber dann hat sie die letzten 12 Spiele, elf der letzten 12 Spiele hat sie dann gewonnen und hat mit 6-3 und 6-1 gewonnen. Und ich möchte das nicht abtun, was sie spielt, aber sie erinnert mich in ihrem Spiel komplett an Andy Murray. Die Rückhand, die beidhändige Rückhand und der Vorhandschwung, das könnte man 1-1 mit Andy Murray übereinander legen. Und sie ist ihre eigene Spielerin und ich möchte sie in irgendeiner Weise mit Herrentennis oder so vergleichen. Aber die Ähnlichkeiten zu Andy Murrays Spiel finde ich frappierend.
Naja, sie ist keine Edeltechnikerin, das können wir sagen, zumindest auf der Vorhandseite. Das sieht schon sehr eigen aus, aber ist natürlich super effektiv. Was mich hier heute beeindruckt hat, war, Trevisan hat den besseren Start hingelegt und hat das wie in den Matches zuvor über die Vorhand einfach gut gelöst. Trevisan hat hier wirklich so ein bisschen ihre Komfortzone auf der Vorhand gefunden, wo sie in der Lage war, Court lang, Court breit zu machen, Punkte abzuschließen, also wirklich die Matches zu beherrschen. Und Swiatek hat es dann geschafft, diese Vorhand zu vermeiden, wenn's oder in den wichtigen Punkten zu vermeiden, und ist eben auf die Rückhand von Trevisan draufgegangen. Das, was wesentlich ältere und erfahrenere Spielerinnen gegen Trevisan nicht geschafft haben, unter anderem Kiki Bertens in der Runde davor. Und Swiatek hat es halt gespielt, als sei sie 23 oder 25 und nicht 19. Und das war eine beeindruckende Leistung von ihr. Und sie hat ein gutes, rundes Spiel. Wir haben auch schon häufiger über sie gesprochen, über die Jahre einfach, weil sie natürlich als Junioren-Wimbledon-Siegerin auch eine war, auf die dann irgendwann recht schnell geschaut wurde, auch weil sie eben so ein variables Spiel hat, weil sie gute Stopbälle kann, weil sie sehr, sehr kompetent am Netz ist. Aber hier hat sie dann eben den Power-Faktor dazu gebracht und hat, ja, eine Klugheit in ihren Matches. Und das ist natürlich etwas, was auch ein Andy Murray kann, um den Bogen nochmal zu schließen.
Danke, dass du das noch mit reingenommen hast mit Andy Murray. Also wie gesagt, sie hat mich heute gerade, ich hab wirklich ganz, ganz aufmerksam zugeguckt und dann irgendwann fiel es mir ein, habe ich gesagt, ja, Andy Murray, die Rückhand, die Vorhand, das ist genau das Gleiche. Wir haben nicht so schnell mit ihr gerechnet, glaube ich, mit Iga Swiatek. Wir wussten, du hast es gerade eben gesagt, wir wussten, dass sie ein großes Talent ist, nachdem sie bei den Junioren so viel abgeräumt hat. Dass das polnische Tennis so kurz nach Agnieszka Radwanskas Rücktritt dann gleich schon wieder eine Topspielerin hervorgebracht hat, das werden die polnischen Tennisfans mit sehr, sehr viel Zufriedenheit zur Kenntnis nehmen. Und Iga Swiatek ist aber gekommen, um zu bleiben. Oder das ist keine Zufallsgeschichte, was sich hier abspielt. Bei Podoroska und Trevisan bin ich mir nicht so sicher, ob das reproduzierbar ist. Bei Swiatek bin ich mir sehr sicher.
Ja, die wird sich schon in den Top 10 etablieren, da gehe ich von aus. Ihr Problem, Anführungszeichen, wird einfach sein, da kommen im Moment natürlich einige da. Oder sind schon einige da, die in ein hohes Level gehen können. Ich meine, wenn wir mal oben altersmäßig bei Naomi Osaka anfangen und unten bei Coco Gauff aufhören, dann sind da zwischenzeitlich wahrscheinlich 10 bis 12 Spielerinnen. Und sie gehört in die Gruppe rein. Wie sich das Ganze jetzt am Ende sortieren wird, das ist natürlich super schwer vorauszusagen. Das wird dann unter Umständen auch von so Faktoren wie Verletzungen abhängen. Ich meine, Bianca Andreescu seit einem Jahr raus oder Nervenstärke. Ist jetzt zum Beispiel Swiatek in der Lage, das Halbfinale für sich zu entscheiden? Sie muss es eigentlich für sich entscheiden. Sie ist die bessere Spielerin. Bringt sie das jetzt quasi nach Hause? Das werden jetzt wahrscheinlich so ein bisschen die Faktoren sein. Aber ich gehe auch davon aus, dass sie in die Top 10 einziehen wird. Danach ist es dann wirklich so ein bisschen, nicht unbedingt Glück, aber ich glaube, dann kommen andere Faktoren mit rein.
Was ich sagen kann, beziehungsweise was ich da noch sagen möchte, ist, ich freue mich auch auf jeden Fall zu sehen, wie sich das entwickeln wird in den nächsten Jahren mit den ganzen vielen Topspielerinnen, die wir jetzt haben in jungem Alter.
Darauf kann man ja einigen. Es ist natürlich so ein bisschen wie diese Next-Gen-Geschichte bei den Herren. Nur musste man da gar kein Label geben, weil die das ja jetzt schon alle gewinnen, weil die ja schon die großen Turniere und die großen Titel holen und jetzt ja eigentlich schon das Tennis nicht unbedingt bestimmen, aber häufig in durchaus Mannschaftsstärke schon dabei sind, wenn solche Titel vergeben werden.
Absolut. Also Iga Swiatek und Nadia Podoroska werden das erste Halbfinale spielen bei den Damen. Das zweite wird ermittelt, wenn ihr es jetzt hört, jetzt schon heute. Petra Kvitova gegen Laura Siegemund und Danielle Collins gegen Sofia Kenin. Danielle Collins hat gegen Aung San Suu ein sehr, sehr unterhaltsames Match mit 6-4, 4-6 und 6-4 gewonnen. Und das war Contrast of Styles. Danielle Collins mit ihrer Power, Danielle Collins mit ihrem absoluten Willen, mit dem sie ja zwischendurch auch so ein bisschen über den Platz poltert. Und Aung San Suu mit der ganz feinen Klinge, die immer mal wieder den Stop eingesetzt hat. Übrigens der Stop, der hier eine sehr, sehr feine Renaissance hier erlebt bei diesen French Open in diesem Jahr. Das war ein tolles Match und Collins hat am Ende mit 6-4 im dritten Satz gewonnen. Das konnte man sich am frühen Morgen in Paris sehr gut angucken, das Match.
Ja, würde auch sagen, war ein gutes Match und eins, was auch natürlich schnell hätte in Richtung Collins entschieden sein können. Ich glaube, sie führte 6-4, 3-0. Chabert ist da dann nochmal reingekommen, war im vierten Satz Anfangs dritten Satz noch die bessere Spielerin und als Collins dann von 4-2, 4-4 quasi nochmal zurückgefallen ist, habe ich gedacht, ui, vielleicht holt Jabeur das jetzt, aber dann war Collins, muss man sagen, eben auch die, ja, was war sie am Ende? Die bessere Spielerin schon und eben auch diejenige, die dann nicht die Fehler gemacht hat. Und Jabeur, ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, nach ihren Erfolgen in Australien, hängt mir noch ein bisschen zu sehr von ihrem ersten Aufschlag ab. Der ist wirklich gut und dahinter holt sie viele Punkte. Beim zweiten fällt sie dann doch häufiger ab. Und da, glaube ich, sind noch so ein bisschen zu viele Abhängigkeiten von diesem Schlag. Und am Ende war es dann ja auch ein Doppelfehler, der es dann mitentschieden hat im letzten Spiel. Und Jabeur, sie hat sich jetzt unglaublich etabliert und sie wird jetzt auch die Chance haben, viele der Punkte, die sie gewonnen hat, über die letzten 12 Monate lange im Ranking zu behalten. Und eigentlich sollte sie sich jetzt endlich endgültig in den Top 50, zumindest vielleicht sogar in den Top 30 festsetzen. Dann werden sich wahrscheinlich noch mehr Chancen für sie ergeben. Ja, und Collins macht, was man von Collins erwarten kann. Zwischendrin relativ viel nichts und dann aber solche Dinger, die sie raushaut. Und wenn sie am Ende irgendwie 5 Grand Slam Halbfinals gesammelt hat, dann wird auch keiner überrascht sein. Einfach weil sie so viele Spielerinnen überrollen kann.
Danielle Collins, wie gesagt, jetzt gegen Sofia Kenin im Viertelfinale. Und dann können wir noch gerade mal einen Blick auf das Herrendoppel werfen. Das hätten wir vorhin auch schon machen können, aber da waren wir noch so ein bisschen überrascht von den beiden Matches, die wir bei den Herren erlebt haben. Wir haben das Halbfinale jetzt komplett. Juan Sebastian Cabal und Robert Ferrer haben gestern Abend, ganz spät, gegen Frederik Nielsen und Tim Pütz gewonnen, gegen Marte Pavic und Bruno Soares. Und heute haben Kevin Kravitz und Andreas Mies gegen Jamie Murray und Nils Kapski mit 6-4 und 6-4 gewonnen und treffen jetzt in einem Rematch des Achtelfinals der Hamburg Open auf Wesley Kohlhoff und Nikola Mektic. Die haben nämlich gegen Nicholas Monroe und Tommy Paul gewonnen. Und Philipp, ich muss es ganz ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass Kevin Kravitz und Andreas Mies hier schon wieder im Halbfinale stehen. Aber das war heute eine runde, eine saubere Leistung von den beiden. Vor allen Dingen sehr, sehr fehlerarm. Und ein Break hat in beiden Sätzen gereicht und sie stehen auf einmal wieder im Halbfinale. Und es muss ja noch nicht Schluss sein. Sie können durchaus Revanche an Kohlhoff-Mektic nehmen.
Also das ist das Match, von dem ich heute nichts gesehen habe, im Gegensatz zu all den anderen. Vielleicht kann ich jetzt nichts über die spezifische Leistung sagen, aber ich würde dir auch zustimmen, dass ich es so nicht erwartet hatte. Vor allem, weil sie für mich auch schon so heiß-kalt-Kandidaten sind. So ein bisschen Danielle Collins-mäßig, aber vielleicht sind sie am Ende diejenigen, die nicht nur 5-mal ins Halbfinale kommen, sondern davon dann auch 3-mal Titel mitnehmen. Sie sind wirklich schon welche, die auf diesen größeren Bühnen erstaunlich gute Leistungen abrufen können. Und ich weiß nicht, ob sie je das beste Doppel der Welt werden, ob sie die Tour dominieren, ob sie irgendwie 4 Masters-Titel im Jahr holen und danach beim Jahresendturnier was reißen. Aber sie haben jetzt zum dritten Mal innerhalb von 15 Monaten bei Grand-Slam-Turnieren mindestens das Halbfinale erreicht und haben dabei eben keine Laufkundschaft geschlagen, sondern gute Spieler geschlagen. Und das war, ja, das war mal wieder beeindruckend. Und ich denke, sie haben eine gleich gute Chance wie die anderen drei Paare hier im Halbfinale. Ich würde sie jetzt nicht als Favoriten sehen, aber auch nicht als Außenseiter. Und ja, holen sie jetzt zum zweiten Mal hintereinander die French Open. Ich wäre überrascht, aber irgendwie wäre es dann mittlerweile auch folgerichtig.
Du hast es gerade gesagt, 3-mal innerhalb von 15 Monaten haben sie das Grand Slam Halbfinale erreicht. Letztes Jahr ja auch noch bei den US Open, als sie gerade gegen Granollers Sebastian im Halbfinale mit 6-7, 6-7 verloren haben. Dann hatten sie einen schweren Anfang in dieses Jahr und vielleicht hat ihnen dieses halbe Jahr Pause, hat ihnen dann tatsächlich ja auch gut getan und jetzt sind sie auf jeden Fall hier bei den French Open wieder ganz vorne dabei und spielen auch tatsächlich sehr, sehr gutes Tennis. Ich habe es komplett gesehen und Kravitz und Mies haben ihren Aufschlag sehr gut beschützt und hatten immer wieder Chancen beim Return und Jamie Murray und Nils Kapski müssen am Ende sagen, dass sie hier keine Chance hatten. Wir können auch noch aufs Damendoppel zu sprechen kommen. Im Damendoppel sind die Spielerinnen, sind zwei Halbfinalistinnen stehen fest. Timea Babosch und Kristina Mladenovic haben gegen Marta Kostyuk und Alexandra Sasnovic relativ klar 6-2, 7-5 gewonnen. Da gab es nur im zweiten Satz so einen kleinen Schluck auf bei Babosch und Mladenovic, als sie 5-2 führten und dann nochmal einen Break hinnehmen mussten. Und Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova, die haben gegen Sofia Kenin und Bethany Mattek-Sands mit 1-6, 6-4 und 6-2 gewonnen. Krejcikova, Siniakova gegen Babloš Mladenovic. We call it a classic.
Ja, das ist wahrscheinlich beste Doppelmoment der Welt gegen das beste Doppel der letzten Jahre. Ich glaube, so kann man es beschreiben. Also Krejcikova, Siniakova in den letzten 2 Jahren, das vielleicht das beste Damendoppel der Welt und Babloš Mladenovic, die wahrscheinlich hier wirklich wie die Hamster noch 10 Grand Slam-Titel mitnehmen werden in den nächsten Jahren. Die kommen immer wieder zurück und die sind so gut, wenn sie gerade in Form sind. Und ich gehe davon aus, dass Mladenovic sehr, sehr gerne diesen French Open-Titel gewinnen möchte und halte das jetzt für eine sehr offene Angelegenheit, dieses Halbfinale.
Da waren ja im Achtelfinale die an 1 gesetzten Souaier und Barbora Strizova ausgeschieden, die bis dahin eine Bilanz von nur einer Niederlage in diesem Jahr hatten. Also von daher, da ist das Feld ein bisschen offener geworden, auf jeden Fall in der oberen Hälfte. Unten kabeln sich jetzt zwei ganz, ganz große Doppel. Das war die Late-Night-Ausgabe von unserem Tour de Jour hier auf meinsportpodcast.de von Chip and Charge. Wir hoffen, das gefällt euch, was wir machen. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns nach wie vor und wie immer über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Wir werden auch den Tag, den Mittwoch, wieder natürlich komplett verfolgen und dann gibt es auch wieder ein Tour de Jour. Heute wurde es etwas später, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Es war ein sehr, 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 sehr toller Tag bei den French Open. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.